Vielleicht kennst du das. Du willst mit Musikproduktion starten, aber sobald du anfängst zu recherchieren, landest du in einer Flut von Empfehlungen. Mikrofone für 1500 Euro, Interfaces mit zig Eingängen, Kabel, von denen du nicht mal weißt, wofür sie eigentlich gut sind. Plötzlich denkst du, ich kann erst anfangen, wenn ich all das teure Zeug habe. Aber das stimmt nicht. Heute zeige ich dir, wie du ein funktionierendes Homestudio mit kleinem Budget aufbaust, ohne unnötige Käufe und ohne dich zu verzetteln. Hi, ich bin übrigens Marianne und ich zeige Musikerinnen, wie sie trotz Selbstzweifel ihre eigene Musik aufnehmen, mixen und releasen, auch ohne Vorkenntnisse zu haben. Und wenn du schon eine Weile zuhörst oder heute vielleicht zum ersten Mal dabei bist und dir gefällt, was du bislang hörst, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung gibst. Das dauert keine 2 Minuten, hilft mir aber enorm, noch mehr Frauen zu erreichen, die ihre Musik in die Welt bringen wollen. Jetzt aber weiter mit der heutigen Folge. Als ich mein erstes Homestudio gebaut habe, schon ein bisschen was her, habe ich Geld rausgeschmissen wie Konfetti, weil ich dachte, teurer heißt automatisch besser. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe die Sachen benutzt und nutze sie heute auch noch, aber gebraucht habe ich es für meine Zwecke persönlich überhaupt nicht. Heute weiß ich, der beste Start ist nicht das größte Setup, sondern das, was zu dir passt, deiner Musik und vor allem zu deinem Budget. Wie genau kann das aussehen? Ich habe dir heute einen Blueprint mitgebracht aus 5 Bausteinen, dass wir einfach mal drüber sprechen, was konkret du brauchst und worauf du achten solltest. Und ein kleines Heads-up, am Ende verrate ich dir auch, wie du das Ganze in kompakter Form in deinen E-Mail-Account kriegst. Das erste ist natürlich das Herzstück eines jeden Homestudios, Tonstudios, und zwar das Audio-Interface. Wozu dient das Audio-Interface? Das ist im Grunde die Schnittstelle von deinem Mikrofon hin zu deiner Software, mit der du aufnimmst, der sogenannten DAW. Und hier reicht Einstiegsklasse vollkommen aus. Und damit meine ich nicht, das kannst du für ein Jahr mal nutzen und dann gradest du ab, sondern das bedeutet, dass du brauchst im Grunde nie wieder etwas anderes zu holen, außer dein Gerät geht kaputt. Meins zum Beispiel, ich habe ein Focusrite, das Scarlett Solo habe ich, aber noch ein anderes Modell. Und das andere Modell, das habe ich schon seit über 20 Jahren. Also du siehst, das ist auch eine Investition in die Zukunft. Ein kleiner Schluck Wasser. Genau, so, hier das Bekannteste, was ich immer empfehle, weil es auch super ist, weil es super für unterwegs ist, weil es keine Stromversorgung braucht, das ist das Scarlett Solo. Das hat einen Eingang für dein Mikrofon, für deine Stimme und auch einen Eingang für zum Beispiel deine Gitarre oder dein E-Piano. Und hier ist es super wichtig zu verstehen, was sind so die Zwecke, wofür brauchst du es, also wie viele Eingänge auf einmal benötigst du? Und damit meine ich nicht, wenn du mit, sagen wir mal, was eine A-Cappella-Gruppe mit 5 Frauen, nehmt ihr in der Regel wahrscheinlich nicht alle parallel auf, sondern nacheinander. Und da würde zum Beispiel das Scarlett Solo mit einem XLR-Eingang, also einem Mikrofoneingang, vollkommen ausreichen. Das bedeutet, wenn du so aufnimmst wie ich, das heißt nacheinander Gitarre oder E-Piano, Synthesizer und danach die Stimme oder davor, ist ja egal, wie man es mixt, reichen eben diese 2 Eingänge aus. Ich hatte aber durchaus schon KundInnen, die gesagt haben, hey, ich brauche mehr Eingänge, weil einfach viel mehr parallel Leute aufnehmen. Ist nicht die Regel. Also ich glaube, in diesem Jahr war es eine Person, die gesagt hat, hey, ich brauche sogar 4 Mikrofoneingänge und 3 Instrumenteneingänge parallel. Weil sie gesagt hat, dieser Zweck taucht zwar jetzt nicht jeden Tag auf, aber schon so oft, dass es sinnvoll ist für sie, sich darauf einzustellen. Und natürlich macht es dann auch Sinn, ein Gerät zu kaufen, was das alles kann. Deshalb achte nur auf die Anzahl der Eingänge, die du wirklich brauchst, beziehungsweise welche Art von Eingang du brauchst. Wenn du zum Beispiel gar kein Gesangsmikrofon hast, also gar keinen XLR-Eingang brauchst, sondern die Zahl der Klinkeneingänge wichtiger ist, dann schau nach einem Modell, was das auch liefern kann. Und zur Not, frag gerne bei mir an. So, das zweite ist natürlich das Mikrofon passend zur Stimme. Das heißt, Kondensatormikrofone wie zum Beispiel das Electronics SE 2200 oder das Rode NT1, die sind ja auch super bekannt, sind auch super für klare Vocals. Schau dir hier gerne mal für die Stimme Großmembranmikrofone an. Denn dynamische Mikrofone sowie das Shure SM58 eignen sich nicht so sehr für detailreiche und klare Aufnahmen, weil dynamische Mikrofone über Schalldruck arbeiten. Und sanfte Passagen, gerade auch von der Gitarre, aber auch wenn du eine leisere Stimme hast und auch eine sanftere Stimme mit wenig Schalldruck, ist ja logisch, ne, weil da nicht so ein Wumms hintersteckt, da wirst du mit einem dynamischen Mikrofon nicht so viel Freude haben wie zum Beispiel mit einem Kondensatormikrofon, einem Großmembran-Kondensatormikrofon, muss ich dazu sagen. Und wenn du Mikrofone zum Beispiel auf den gängigen Seiten nachbeschaust, steht immer dabei, es ist ein dynamisches Mikrofon, Großmembran, Kondensator und. Also lass dich davon nicht abhalten, das Richtige zu finden. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich auch diese Anfragen sehr, sehr oft bekomme, weil in meinem Starter-Set der Equipment-Checkliste, die ich dir auch angehangen habe, falls du da Lust hast reinzuschauen und auch konkrete Kaufempfehlungen willst, zeige ich keinen Einkauf für Lautsprecher, also die sogenannten Monitorboxen, sondern eine Empfehlung für Kopfhörer. Warum mache ich das? Zum einen finde ich, dass Lautsprecher etwas ist, was definitiv später kommen kann, weil Kopfhörer, geschlossene, wohlgemerkt Studio-Kopfhörer, zum Beispiel die Beyerdynamics DT770 Pro sind super für Aufnahmen und Mixing, du ohnehin auf verschiedenen Medien abhören wirst. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe hier so ein Heftchen, wo, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel Musik höre, immer mitschleppe und dann das Medium notiere. Zum Beispiel, ich habe jetzt die und die Kopfhörer auf und höre meine Musik auf dem Handy und höre das Album dann durch oder die EP und dann notiere ich mir sowas wie Lautstärke von meinen Lead-Vocals ist zu laut oder zu leise, Backing-Vocals zu laut, zu leise oder die Übergänge von den Songs passt von der Lautstärke nicht so ganz. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich mir da notiere, wo ich dann nochmal reingehe und nochmal das korrigiere. Ich trinke nochmal gerade einen Schluck. Und das Gleiche mache ich aber nicht nur, indem ich diese Kombination von Kopfhörern und Handy nutze. Das Gleiche würde ich auch machen, wenn ich zum Beispiel im Auto fahre. Würde ich meine Musik hören und genau das Gleiche machen. Also nicht, wenn ich fahre, aber wenn ich mitfahre zum Beispiel. Oder wenn ich super Stereoboxen habe, würde ich es darüber laufen lassen und jedes Mal notieren, was fällt mir auf. Weil selbst wenn du über Kopfhörer mischst und aufnimmst, wirst du diese Kopfhörer ohnehin. In irgendeiner Art und Weise. Sie sind ja nicht 100% neutral. Studio-Kopfhörer nochmal mehr als Stereo-Kopfhörer, aber sie sind halt nicht 100% neutral. Bedeutet, die Aufgabe später beim Produzieren oder beim Mixing und Mastering ist es ja, herauszufinden, dass alles so gut klingt, dass es, irgendjemand hat mal gesagt, im Rewe, wenn du einkaufen gehst, da genauso gut klingt wie zum Beispiel im Auto. Und natürlich wird es nicht überall funktionieren, weil zum Beispiel manche Boxen mehr Bass hinzugeben von der Natur her oder mehr Höhen dazugeben. Aber wir wollen uns ausstatten, dass es überall gut klingt. So, und jetzt springe ich nochmal zurück zum Ursprungsthema. Wenn du Lautsprecher benutzt, ist das ja die Aufgabe von Lautsprechern nochmal gegenzuchecken, das Mischen. Das kannst du aber tatsächlich auch umgehen, indem du einfach auf verschiedenen Medien auch hörst. Also lass dich da nicht verunsichern. Ich weiß, viele sagen so, ist auf jeden Fall ein Muss. Ich persönlich glaube nicht, dass das hundertprozentig notwendig ist. Ist auch eine Geldfrage. So Monitorboxen starten ab, ich würde sagen, 300-400 €. Das heißt, das ist jetzt nur so meine Frage, gebe ich jetzt 600 aus oder gebe ich 1000 aus, ist natürlich ein großer Unterschied. Ne? Wenn du das hast, schreib mir gerne, auch da kann ich dich super gerne beraten. Aber für den Start ist es definitiv nicht notwendig. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, und zwar die Aufnahme- und Bearbeitungssoftware, die sogenannte DAW. Hier, wie so oft im Leben, denke ich und sage auch immer, keep it simple. Du kannst natürlich jegliche Softwares kaufen. Es gibt sehr, sehr viele gute Produkte auf dem Markt. Ich will auch gar nicht bashen, dass manche schlechter sind als andere. Persönlich glaube ich tatsächlich, es kommt auf die Oberfläche an, womit kann ich am besten arbeiten. Und ich habe mit Pro Tools und Logic meinen Abschluss als Tontechnikerin gemacht, habe aber davor auch schon mit Cubase zum Beispiel gearbeitet. Und danach hatte ich immer wieder Berührungspunkte, gerade auch wenn ich mit Vereinen gearbeitet habe, die nicht so viel Knete hatten, war zum Beispiel auch mal Audacity dabei. Also ich habe schon jede Menge an Softwares ausprobiert. Ich persönlich fühle mich mit GarageBand und Logic am wohlsten und finde den Sprung auch, wenn man sagt, hey, ich bin mit GarageBand, reicht mir nicht aus. Ich will ein bisschen mehr Funktionen haben, dann auf Logic aufzusatteln. Einfacher, weil man dann GarageBand schon kennt und die im Grunde gleiche Oberflächen haben. Aber GarageBand reicht komplett aus. Nicht nur, um zu starten, sondern auch, um sich komplett daran zu produzieren. Und es sind viele Songs. Der Song von Rihanna zum Beispiel ist ein Sample, was es aus GarageBand gibt. Also ne, dieser Umbrella-Song, glaube ich. Und ich glaube, dass man natürlich mit Limitierungen anders arbeitet, aber am Anfang finde ich das besser. Egal, womit du startest, sagen wir mal, du lernst eine neue Sprache und du musst am ersten Tag die komplette Runde machen von allen möglichen grammatischen Sachen, die es so gibt, das wird ja auch überfordern. Und deshalb ist GarageBand, wenn man eh Angst hat vor Technik oder Berührungsängste hat, wenn man sagt, so, weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriege, ist eine limitierte Übersicht viel, viel angenehmer. Und es wird dann irgendwann mal logischerweise dich dazu fast schon zwingen, kreativer zu sein mit deinen Entscheidungen. Und Logic ist so ein bisschen das Gegenteil, was meine Kundinnen mir auch berichten, dass viele zum Beispiel auch sagen, ja, ich habe Logic, aber ich gehe lieber zurück zu GarageBand, was ist mir zu viel? Ich habe mich einmal verklickt und dann ist auf einmal alles still und ich weiß nicht warum. Und das hat man bei GarageBand einfach nicht, weil es einfach viel limitierter ist. Und ich glaube nicht, dass man dann irgendwann aufsetteln muss. Es ist immer die Frage, was willst du erreichen? Und ich finde, das ist ein sehr beruhigendes Thema. Ich glaube, wir sind schon am Ende angelangt. Und zwar, ich habe es genannt, Zubehör und Kleinkram. Und zwar gehört dazu Mikrofone, Popschutz, gute Kabel, die man da kauft, und alles andere, was du brauchst, wenn es dann auftaucht. Ich habe zum Beispiel eine potenzielle Kundin mit ihr ein Gespräch geführt vor ein paar Wochen. Die hatte gefragt, ob so ein Kabel, ich komme gerade nicht mehr auf die Marke, notwendig ist. Und das Kabel hat irgendwie 100 € gekostet oder so. Habe ich gesagt, nee. Na, also da muss man auch ganz klar sagen, vielleicht mag es dann irgendwie so einen High-Effekt haben. Den werden wir im Home-Studio nicht benötigen. Von daher, lass dir nicht viel erzählen. Guck einfach, dass es für dich funktioniert und vor allen Dingen kauf nicht so viel. Ich habe zum Beispiel auch eine Kundin ganz am Anfang, als ich angefangen habe, meine ersten Online-Kurse zu machen, schon 100 Jahre her gefühlt, die zum Beispiel ganz viel gekauft hat, zum Beispiel Mikrofone, neue Instrumente. Und hat aber nie angefangen. Und dann war ich immer so, ja, ich, ne, finde ich toll, dass du dir Sachen holst, aber letztendlich musst du auch auf Record drücken. Und dahinter stand einfach auch ganz viele verschiedene Glaubenssätze, die einen blockieren. Und ich weiß natürlich auch aus persönlicher Erfahrung, was das bedeutet, am Anfang zu stehen, keine Ahnung zu haben, auf andere angewiesen zu sein, die einen vielleicht auch im Stich lassen. Und deshalb mache ich das, was ich auch mache, dass eben mehr Frauen da reinfinden. Und es ist ein super schönes Bild auch zu sehen, dass es immer mehr Frauen tun. Von daher, keep it simple. Schau, dass es dir Freude macht. Und ich weiß, dass dir das wahrscheinlich helfen wird, einfach loszulegen und zu gucken. Und sei es 5 Minuten am Tag. Sei es wirklich 5 Minuten am Tag. Und der letzte, vielleicht extra Tipp, den ich hier gerne geben möchte, ist, setz dir auf jeden Fall ein Budgetlimit. Zum Beispiel mit meiner Kaufempfehlung, die ich dir in den Shownotes gepackt habe. Da landest du bei, also wenn du GarageBand benutzt natürlich, landest du ungefähr bei 600 € einmalig. Und wenn du das alles hast und sagst, hey, ich bin damit cool, dann kann auch irgendwann mal die, zum Beispiel Monitorboxen kommen oder was auch immer. Aber alles andere ist ein Bonus. Deine Kreativität hängt nicht vom Preis deines Mikros ab, sondern davon, dass du überhaupt aufnimmst. Und es geht auch nicht darum, das perfekte Studio zu haben, bevor du startest, sondern das nötige Studio, damit du starten kannst. Und ich kann heute auch mal wieder auf Billie Eilish gucken, die mit ihrem Bruder so offenherzig mit vielen Themen umgehen und damit auch die Musikszene oder die Musikproduktionsszene sehr verändern. Vor allen Dingen mit dem Hinblick, wie nehme ich auf? Und zwar unter so vielen Gesichtspunkten. Aber eines, was mir so wichtig ist, dass ich sie auch nie müde werde zu erwähnen, ist, Billie Eilish nimmt in einem Tourbus auf. Billie Eilish nimmt in ihrem Kinderzimmer auf. Und die hat damals ein 100-Euro-Mikrofon für ihr erstes Album, ich weiß nicht, ob überwiegend, aber auf jeden Fall für einige Songs genutzt, um aufzunehmen. Und wir denken immer, ja, es muss total clean sein und ne, und machen es total irre, dass es irgendwie nicht gut funktioniert. Aber die Qualität der Aufnahmen ist bei Billie Eilish einfach auch wahnsinnig gut, trotz dessen, dass sie in einem Tourbus aufnimmt, während er fährt. Ne, das muss man sich halt mal vorstellen. Und ich glaube, diesen Einblick zu haben, ist so wichtig von einer Person, die sehr erfolgreich in diesem Bereich ist, dass es halt nicht nur so klingt wie, ja, das kann man mal machen und ich verkaufe dir mal was und dann funktioniert das, sondern wirklich einen ehrlichen Blick darüber zu haben, wie es funktionieren kann, ohne dass man sich in Unkosten stürzt. Wenn du dir unsicher bist, was du wirklich brauchst, wie gesagt, hol dir gerne meine kostenlose GarageBand Equipment Checkliste. Da steht genau drin, was sinnvoll ist und was du getrost weglassen kannst. Und es gibt auch ein 0-Euro-Video, wo ich zeige, wie du dein Equipment zusammen anschließen kannst. Und den Link oder die Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. In der nächsten Folge sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, was viele blockiert, mich eingeschlossen, und zwar die Angst vor Sichtbarkeit und wie du sie immer wieder überwindest. Klicke jetzt gerne auf Folgen, damit du diese Tipps nicht verpasst, und lass mir gerne eine Bewertung da, das hilft mir wirklich sehr. Bleib kreativ und bis ganz bald.